Ja, wir lesen ja gerade das Johannesevangelium und sind heute beim 5. Kapitel angekommen. Es gibt ja so einige Stellen in der Bibel, alle Stellen sind gut und alle Stellen sind wichtig, aber einige sind so, die uns besonders nahe gehen, und das sind jedenfalls mir. Und das sind immer die, wo Jesus Menschen begegnet und ihr Leben verändert. Wir haben das ja vor kurzem gehört, die Begegnung und das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und heute ist wieder so eine, und ich lese sie euch mal vor. Die ersten 9 Verse im 5. Kapitel des Johannesevangeliums. Einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufhallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Ja, da war also dieser Teich Bethesda. Da war der Teich Bethesda, der war ungefähr so tief, dass man darin schwimmen konnte. Und unter diesem Teich war ein Fluss. Und der verursachte es eben, dass hin und wieder das Wasser oben aufwallte. Und die Leute und all die Kranken, die da lagen, das waren Dutzende, glaubten, dass das ein Engel verursacht. Und dass der Erste, der dann ins Wasser kommt, von jedweder Krankheit geheilt wird. Aber nur der Erste. Der Gelähmte sagt es dann ja: Während ich mich hinschleppe, ist schon ein anderer vor mir und der wird gesund und ich bin halt so krank wie eh und je. So wie diesem Gelähmten, so geht es ja auch vielen Menschen heute. Wir sind einfach deprimiert, ausgelaugt, haben keine Kraft mehr, weil immer irgendeiner schneller ist als sie. Und das ist genau die Frage: Was ist so meine Grundstimmung? Das kann ja dann bis dahin gehen, dass ich mich wirklich wie gelähmt fühle. Ich habe zu nichts mehr Kraft. Immer ist einer da, der es besser kann, der es schneller kann. Ich fühle mich dem Ganzen gar nicht gewachsen. Alles baut sich vor mir auf wie ein Turm. Und dann fühle ich mich halt wie gelähmt. Wie kommt das, dass das heute offenbar eine wachsende Anzahl von Menschen ist, denen das so ergeht? Nun, es gibt unterschiedliche Gründe, aber einer, der eigentlich durchgehend damit reinspielt, ist, dass zu viel auf uns einstürzt und wir dadurch unsere Mitte verlieren. Wir wollen überall mithalten können, weil es die anderen ja auch tun. Bei der Arbeit, in der Freizeit. Erst vorgestern war, meine ich, im Göttinger Tageblatt ein Artikel, dass für die Deutschen die Freizeit immer stressiger wird. Ich vermute mal, das dauert gar nicht mehr lange und jeder sehnt sich nach, wann er endlich wieder zur Arbeit kann. Damit er endlich aus diesem Freizeitstress wieder rauskommt. Und auch da muss man ja dann alles machen. Manche Leute erzählen mir, die haben die Fahrt gemacht. Ich frage, wie war's? Ja, war toll. Ja, super, hast dich gut erholt? Nein, das gerade nicht. Wir haben alles sehen wollen, wenn wir doch nur schon da sind. dann wollten wir auch alles sehen. Ja, das ist ein großer Fehler. Wenn man alles sehen will, sieht man eigentlich nichts. Wenn man alles nur durchhechelt, um da gewesen zu sein. Und so könnten wir auch alle anderen Bereiche durchgehen. Anstatt zu sagen, das kann ich und das tue ich und dann ist auch mal gut, wollen wir überall zumindest die Anerkennung holen, die uns vielleicht an der innersten Stelle fehlt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben es ja beim Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes uns auch angeschaut. Wenn diese innere Mitte fehlt, ihr ahnt es natürlich schon, die im Grunde nur Jesus Christus sein kann, wenn der nicht die Mitte meines Lebens ist, dann geht alles im Grunde drunter und drüber. Dann geht alles immer hin und her, weil ich jeden Bereich, den ich dann jetzt tue, 5 andere schon wieder vernachlässige. Ja? Also ich gucke, ich will bei der Arbeit gut weiterkommen, also mache ich halt überhaupt keine Gymnastik, keinen Sport mehr. Dann macht es mal Peng und ich kann nicht mehr aufstehen. Bandscheibenvorfall, 6 Wochen aus. Ja gut, dann habe ich erstmal mit Reha und allem drum und dran zu tun. Also tu was für den Körper. In der Zwischenzeit ist aber der nächste Bereich. Und wir merken, das ist, früher gab es die öfter, heute sehe ich die seltener, ein sogenanntes Mobile. Kann jemand sich noch an Mobile erinnern? Die meisten, ne? Also das ist so ein Ding, wo ein Faden oben ist und dann eine Stange oder was auch immer und da hängen 2 Gewichte dran. Die können unterschiedlich sein. Ja? Das eine kann ein bisschen mehr, das andere weniger sein, dann ist es ein bisschen schräg. Aber wenn ein Gewicht immer stärker wird, dann zieht es das ganze Ding runter. Und dann ist es eben kein Mobile mehr. Wir können nur glücklich und erfüllt leben, wenn die verschiedensten Bereiche unseres Lebens in Balance sind. Und klar, wer kann uns da mehr helfen als Jesus Christus? Wenn ich innerlich weiß, was wir hier vorhin gesungen haben, was Roman auch gesagt hat, dass Jesus Christus der Herr meines Lebens ist. Wenn ich durch ihn weiß, ich bin ein Kind Gottes, dann kann ich ganz anders und ruhig in die Dinge reingehen. Und das ist der Punkt, weshalb viele Leute heute, ähnlich wie der Gelähmte, einfach ja, keine Freude im Leben haben und wie gelähmt sind. Ich habe euch das mal hier aufgezeichnet. Also die Frage ist, wer ist die Mitte meines Lebens? Also jetzt geht es nur mal um die Mitte, um das linke Rädchen. Ja. Es steht übrigens in den einzelnen Bereichen überall dasselbe. Ich habe einfach mal fast wahllos, damit ihr nicht denkt, das ist eine Gewichtung. Ich habe da mal reingeschrieben, wenn ihr oben anfangt, Gesundheit, Freizeit, Urlaub, Geld, Gemeinde, Unterhaltung, Ehepartner, Kinder, Gebet, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannte, Verwandte, Beruf, Hobby, Engagement, Anerkennung und so weiter. Also alles Teilbereiche meines Lebens. So, und wenn ich die jetzt alle in Balance bringen will, dann passiert genau das, was ich eben gesagt habe. Ich wende mich mal dem einen zu, engagiere mich sehr in der Gemeinde. Dann merke ich, Mensch, ich sollte auch ein bisschen Gymnastik und Sport tun. Also tue ich halt das. Dann merke ich, Mensch, da bleiben immer mehr Sachen bei der Arbeit liegen. Also investiere ich wieder da und so weiter. Dann merke ich, meinen Freund habe ich schon 2 Jahre nicht gesehen. Also zu dem wollte ich ja den Kontakt auch halten. Meine Mutter hat mich die letzten 9 Wochen nicht gesehen, möchte mich auch mal sehen. Und. Also 1000 Dinge, die ja alle auf uns einstürmen. So, und die Frage ist, wer hilft mir denn auch mal Nein zu sagen? Nicht nur immer Ja. Wir haben gerade als Christen oft so Intus, zu allem Ja zu sagen, überall mit dabei zu sein, überall mit zu helfen. Und genau das ist, was nicht geht und was uns krank macht. So, und dann ist halt die Frage, wenn ich das versuche, dann werde ich mich immer wieder irgendeinem Ding zuwenden und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Jetzt kommt. Ja, ich muss schon hier gucken. Also das eine habt ihr ja gesehen, das ist dann wie so ein Spinnennetz. Je mehr ich mich strampele, je mehr ich strampele und je mehr ich mich abmühe, desto mehr wickelt sich der Faden drumherum. Habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn eine Fliege in ein Spinnennetz geht, je mehr die strampelt, desto mehr verheddert sich sie. Eine clevere Fliege habe ich mal gesehen, die hat gar nicht gestrampelt. Die ist einfach ganz langsam an das Ende des Netzes gegangen und weggeflogen. Das war die schlauste Fliege, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja? Und jetzt sollt ihr zumindest so schlau sein wie die Fliege. Ihr sollt nicht dauernd euch einen abstrampeln, damit das Leben gelingt, sondern ihr sollt Jesus in die Mitte eures Lebens nehmen und euch von ihm sagen lassen, was jetzt auch wirklich dran ist. Das ist der Kernpunkt. Das ist auch der Kernpunkt, wie das Gefühl, ich bin überfordert, ich bin fast wie gelähmt, wie das weggehen kann. Und das ist ja nicht nur etwas, deshalb sage ich es euch heute nochmal, was einmal im Leben gemacht wird und dann hat man es, sondern das muss man immer wieder machen. Jedenfalls geht es mir so. Kann ja sein, dass das bei euch ganz anders ist. Bei mir ist es so, ich muss das immer wieder tun. Und das heißt auch im Klartext, ich muss immer wieder meine Prioritäten ordnen. Und dafür habe ich euch dieses grüne Blatt mitgebracht, was da vorne liegt. Da ist nochmal das Hauptgebot, das Liebesgebot Jesu genannt. Und dann die Frage, wer ist denn mein Nächster? Also als erstes ist Gott. Ich muss Gott an die erste Stelle setzen, wenn ich möchte, dass mein Leben gelingt. Ja? Das gilt hier für auf Erden und natürlich nachher in der Ewigkeit sowieso. Gott muss die erste Stelle in meinem Leben einnehmen. Deshalb sagt Jesus, suche zuerst die Beziehung zu ihm. Alles andere wird euch dazugegeben. Der Nächste ist dann mein Ehepartner, wenn ich verheiratet bin, oder meine Kinder. Wenn ich Single bin, kann ich mehr noch in Gemeinde und Gemeinschaft investieren und muss mich ja auch um Beziehungen bemühen, also Freundschaften. Dann kommt an vierter Stelle ich selbst. Das ist wichtig. Du sollst deinen Nächsten, Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird oft auch in christlichen Kreisen übersehen, jedenfalls in früheren. Heute manchmal schon wieder nicht, aber oft wird das übersehen. Es ist klar, wenn ich überhaupt nichts für meine Gesundheit tue, dann nutzt es auch nichts, noch zweimal dafür zu beten. Vielleicht sagt Gott, ja, nimm dir die Zeit dafür, mach ein bisschen was für deinen Rücken, dann wird es besser. Ja? Ja, ist so, ich kenne das von mir selber auch, ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich mir die 20 Minuten am Tag nehme, ich hatte mal vor 20 Jahren Bandscheibenvorfall und sagte mir der Physiotherapeut, wenn Sie diese Übungen nicht immer wieder machen, werden Sie das, was Sie jetzt hatten, nämlich 6 Wochen krank, regelmäßig bekommen. Aber ich merke das dann schon, wenn ich das länger nicht mache, dann beginnt so ein ziehender Schmerz in der Lendengegend, dann weiß ich, wenn ich jetzt nicht was tue, dann weiß ich, was passiert. Also ich selbst, ich muss mich auch bemühen, gesund zu bleiben. Gott hat mir einen Verstand gegeben. Ich kann mich überall informieren, was heute hilft, sich gesund zu ernähren, gesund zu bewegen und. Ja. Also wir haben enorme Informationsmöglichkeiten. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern das Problem ist bei mir, dass ich zu wenig tue. Ich muss auch was dafür tun. So, dann das Fünfte, die Arbeit als Lebensunterhalt, dann die Bruderschaft, geistliche Gemeinschaft, Freundschaft, das ist so zum Beispiel dieser Kreis hier für mich. Und dann erst kommt an siebter Stelle die christliche Gemeinde. Ja? Ich kann auch nicht sagen, wenn ich mich in der Gemeinde engagiere, aber meinen Beruf so vernachlässige, dass ich da rausfliege, dann kann mir die Gemeinde kein Gehalt zahlen. Ja? Also an siebter Stelle kommt erst die christliche Gemeinde und an achter der Rest der Welt. Was nicht heißt, dass ich da auch ein Herz dafür haben soll, dass Menschen in Not geholfen wird. Natürlich. Also immer wieder mal die Prioritäten. Hier das Blatt ist weiß, aber da vorne was liegt, ist grün. Grün ist die Hoffnung, dass ihr das eine oder andere davon umsetzen werdet. Das ist also das erste Mal. Wir können auch von Gott her etwas tun, um Gefühle des Gelähmtseins loszuwerden. Und dazu gehört, dass Jesus die Mitte meines Lebens ist. Du wirst sehr viel gesünder leben auf Dauer, wenn du mit ihm deine Entscheidungen triffst. Und ich sage es nochmal, mit ihm ist es dann auch möglich, bei Anfragen oder Anforderungen in allem Frieden auch mal Nein zu sagen. Ich kann nicht überall dabei sein, ich muss nicht überall dabei sein. Und wo Gott mich wirklich ruft, das kann ich mit ihm im Gespräch klären. Also das ist das Erste. Was ist die Grundbefindlichkeit in meinem Leben? Fühle ich mich oft wie gelähmt? Oder kann ich sagen, nein, die Freude an Gott ist meine Kraft. Das ist es. Und das ist ja eben das Wunderbare, dass Gott uns da, ja, ich möchte fast sagen, ein Tauschgeschäft anbietet. Ja? Wusstest du das schon? Ein wunderbares Tauschgeschäft. Jesus sagt, gib mir deine Sorgen und ich gebe dir meinen Frieden und meine Freude. Ist doch super, ne? Und das ist nur dir gegeben als Kind Gottes. Deshalb sage ich es hier zum 100. und 1000. Mal. Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist, nämlich ein Sohn und eine Tochter Gottes. Wenn du das weißt, dann kann ich vieles schon mal gar nicht so anfechten. Dann kannst du vieles auch ganz ruhiger angehen. Und das will immer wieder im Alltag durchbuchstabiert sein. Ich habe das jetzt auch in dieser Woche wieder erlebt. Als ich mit Heiner Rust diesen nächsten Dienstag vor einem Jahr festgelegt habe, da sah es im Kalender noch ganz friedlich aus. Auch wenn ich jetzt 3 Jahre in Rente bin, jetzt kam auf einmal immer mehr dazu. Immer in dieser Woche. Und jetzt das Letzte war noch, dass an dem Dienstagnachmittag hat sich bei meiner Schwiegermutter der medizinische Dienst der Krankenkassen angemeldet, um ein voraussichtlich 1,5-stündiges Gespräch zu führen, ob die Pflegestufe erhöht werden kann. Ich habe mich ja gefreut, dass die sich mal gemeldet haben. Und man kann auch den Termin gar nicht ändern. Wenn man den absagt, ist man erstmal wieder weg von der Liste. Also war mir völlig klar, ich muss da durch. So, und jetzt kenne ich auch diese Lähmungsstufen bei mir. Ich denke, oh Mann, eigentlich wollte ich mich an dem Nachmittag doch für den Abend auch vorbereiten, auch dafür beten. Jetzt habe ich ein ganz anderes Thema auf der Agenda. Und man muss sich da auch wirklich vorbereiten. Das ist ein Thema in sich, ein ganz anderes als hier dieses. Ja. Also dachte ich, und zig Sachen noch drumherum. Und dann ist so das erste Gefühl, wie gelähmt. Ja. Oh, ich schaffe das alles gar nicht. Gott, was soll denn jetzt passieren? Ja. Die nächste Stufe ist, dass ich sage, mit Gott werde ich es schaffen. Das ist dann schon besser. Ja? Ich sage nicht, ich muss das alles irgendwie bewältigen, sondern Gott macht es ja mit mir. Aber ich sage dir, das Beste ist, wenn du das wirklich in Gottes Hand legst. Und dann sagst, ich bin mal gespannt, wie er das machen wird. Das ist das, wo ich dir wünsche, dass du hinkommst. Da bin ich dann heute Nachmittag dann auch so langsam hingekommen. Ich habe gesagt, die Woche wird, wie sie ist. Ich gehe mit Gott da rein und Gott soll mal handeln und ich gucke mal zu, wie er das macht. Bin mal gespannt, welche Gedanken er mir schenkt bei dem Gespräch mit dem medizinischen Dienst. Ich bereite mich schon vor, nicht, dass ihr denkt, ich gehe da blauäugig rein. Aber alles im Kopf zu haben, kannst du gar nicht. Also werde ich schauen, wie er das macht. Und das habe ich auch immer wieder unseren Kindern gesagt. Das Wichtigste vor Klassenarbeiten ist zu wissen, Jesus ist bei mir, mit ihm kann ich es schaffen. Wisst ihr? Das habe ich nicht nur unseren Kindern gesagt, sondern Roman auch, der weiß es auch schon auswendig. Und das ist es nämlich. So wie es wird, wird's. Viele haben mich gefragt, was ist denn das Geistliche an so wie es wird, wird's? Ja? Also das Erste ist klar, Jesus ist bei mir, ist erstmal sehr geistlich. Aber ist nicht geistlicher als das Letzte auch. Jesus ist bei mir, heißt das Vertrauen. Geh da doch mal ruhig in eine Situation rein, die dich herausfordert, wie Roman vorher sagte, oder vielleicht sogar überfordert. kannst du ruhig mal reingehen, du verlierst nicht dein Leben, denn du weißt ja, du bist ein Kind Gottes und Jesus ist bei dir und schützt dich. Das ist das Erste, Jesus ist bei mir. Das Zweite, auch mit Zuversicht ranzugehen. Nicht immer, oh, ich armes Rüscherle und wie soll ich da denn durchkommen und so, sondern nein, ich probiere es mal, so wie ich es eben kann. Also mit ihm werde ich es schaffen. Und das Dritte, das nimmt den Druck raus, ich muss mindestens mit Jesus eine 2 schreiben oder super wäre eine 1 oder zumindest eine 3, ne, ja, eine 4 wäre schon nicht mehr so schön und so. Ne. Dass ich sagen kann, so wie es wird, wird es. Und ich habe ich auch so gemacht, wenn unsere Kinder nach Hause kamen, die Arbeit war nicht so gut, habe ich gesagt, klasse, mit Jesus hast du es geschafft, hier ist, wie es ist. Und der dritte Punkt war ja, so wie es wird, wird, so ist es nun, Punkt, fertig, aus. Und das ist so eine Grundhaltung und manchmal so Orientierungspunkte, die uns helfen können, nicht in so eine Lähmung reinzufallen. Das Zweite ist, es heißt hier, der Mann lag schon 38 Jahre da. 38 Jahre. Ne? Das liest man so. Ja, aber stell dir doch mal vor, wenn der 20 war, als er durch eine Krankheit oder Unfall diese Lähmung bekommen hat, dann wäre der nach deutschen Verhältnissen jetzt knapp vor der Rente. Ja? 58. Seitdem liegt er da. Was mag in ihm vorgegangen sein an Enttäuschung? Und nun kommt Jesus und fragt, willst du gesund werden? Das ist eine ulkige Frage. Ne? Was will denn so ein Mann, der 38 Jahre krank ist? Sonst. Aber nein, du siehst auch hier, Jesus sagt nicht, komm her, Junge, das kriegen wir schon geregelt, ob du willst oder nicht, sondern Jesus respektiert deine Freiheit und die Freiheit eines jeden Menschen. Und deshalb fragt er auch jeden Kranken, was kann ich dir tun? Er fragt diesen Gelähmten, willst du gesund werden? Und auch hier die Frage, wie hättest du darauf geantwortet? Der Gelähmte sagt, ja, selbstverständlich, aber es bringt mich doch niemand dahin. So, und nun, das ist mir auch klar geworden an der Stelle und neu, dass dieser Glaube, dass durch einen Engel die Wallung des Wassers kommt, das war ja reiner Aberglaube, nach unseren Kriterien. Damals schon allgemeines gesellschaftliches war für Wahrhalten, ja, man glaubte, dass in Gewässern Engel und Geister und sind. Aber Jesus wusste ja, das ist reiner Aberglaube. Aber das Interessante ist, Jesus hält sich mit solchen Kinkerlitzken gar nicht auf. Er hätte ja mit ihm diskutieren können und hätte sagen können, pass mal auf, mein lieber Junge, das ist eh alles nur Aberglaube. Und er hätte mit ihm ewig diskutiert. Umgekehrt genauso der Kranke, ne? Der hätte ja sagen können, ja, seit 38 Jahren trägt mich die Bahre. Wie bitteschön soll ich die denn jetzt wegtragen? Und er hätte wie die Pharisäer mit Jesus diskutieren können, endlos, und wäre auch die restlichen Jahre seines Lebens gelähmt geblieben. Deshalb ist es gut, immer wieder auf die Beziehung zu Jesus zu schauen. Jesus geht immer um die Beziehung, nicht um das, was in deinem Kopf ist, sondern in deinem Herzen. Deshalb habe ich auch immer wieder gesagt, Jesus interessiert doch nicht, wie unsere Dogmatik ist, auch in den Kirchen. Da habe ich mir manchmal Prügel eingesteckt von Theologen. Die haben gesagt, Helmut, dein Glaube ist gut, aber nun gehst du zu weit. Ich sage, nein, ich gehe nicht zu weit. Karl Barth hat das selbst am Ende seines Lebens gesagt. So halb ironisch, er sagt, wenn er in den Himmel kommt, dann sagen die Engel, guck, da kommt der kleine Barth mit seinem Wägelchen voll Dogmatiken. Es ist aus meiner Sicht wirklich zweit- und drittrangig, wie unsere Glaubenstheorie ist. Entscheidend ist unser Glaube und entscheidend ist unsere Beziehung zu Jesus. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Was du sonst in deinem ganzen Katechismus stehen hast, ist auch nett. Sollte man auch mal lesen, ja. Aber es ist nicht entscheidend und auch nicht wirklich wichtig. Dabei bleibe ich. Das Einzige, was wirklich zählt, ist die Beziehung zu Jesus. Und wenn du mit ihm darin stehst, dann kann er dein Leben verändern, selbst wenn es seit 38 Jahren gelähmt ist. gib die Hoffnung nicht auf. Das ist das Ding. Und das haben wir hier auch schon erfahren, als mal immer wieder, aber ein besonders markantes Beispiel, das werde ich nie vergessen, war der Manfred Dahlitz aus Nörten-Hardenberg, kam der, glaube ich. Der hatte seinen Arbeitsplatz hier verloren, hat sich deutschlandweit beworben, über mehr als 2 Jahre, meine ich, ne? Hermann, du weißt es immer ganz genau. Mehr als 2 Jahre, bekam eine Absage nach der anderen und das war wie eine Achterbahn, wir haben hier immer mit ihm gebetet und er ist dran geblieben. Ich glaube, der hatte 50 Vorstellungsgespräche, immer war einer schneller. Und wir haben mit ihm gebetet. Und er hat immer wieder Gott die Ehre gegeben, hat gesagt, ja, das ist hart, aber ich komme hierher, auch wenn es hart ist, um Gott zu lobpreisen und anzubeten. Und wenn ich das getan habe, dann bringe ich ihm auch noch mein Anliegen. Und nach 2 Jahren und dem 58. Gespräch hat er die Stelle in Bayern bekommen. Und wir haben wieder mit ihm gebetet. Für ihn war es die Herausforderung, nicht nur ein Bett wegzutragen, sondern sein ganzes Haus in Nörten-Hardenberg zu verkaufen, alles aufzugeben und dahin zu gehen. Und es war die Stelle, die genau die richtige war für ihn, wo der Betriebschef genau ihn haben wollte als einen schon im fortgeschrittenen Alter, aber mit Berufserfahrung. Ja, so kann es manchmal gehen. Also bleib dran, das ist das Zweite. Auch wenn dich Dinge nerven an der Arbeit oder am Ehepartner oder. Bleib dran im Gebet. Gott kann auch nach 38 Jahren Dinge noch ändern. Und so lange hat dich wahrscheinlich dein Nachbar noch gar nicht genervt. Was aber gar nicht heißt, dass man alles so lange aushalten sollte. Man kann auch sagen, ist mal genug und ich gehe meine Wege und geh du deine. Dann lass dir das von Gott und Jesus sagen. Und das Dritte ist, es heißt dann, Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Das ist eine klare Aussage von Jesus auch zu dir. Wenn du zu ihm gehst und mit ihm im Gespräch bist, dass Jesus sagt, und nun geh da durch. So habe ich das immer wieder auch in meinem Leben erfahren. Geh da durch. Und mit Gott kannst du dann Dinge auch verändern und schaffen. Also Jesus sagt ja nicht, naja, du lieber guter Mann, könntest du dir denn vorstellen, bei Gelegenheit mal aufzustehen und deine Bahre zu nehmen und wegzugehen? Hätte wahrscheinlich nicht so geklappt. Er gibt dir eine klare Anweisung, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und das ist die Herausforderung. Vor der stehe ich auch immer wieder. Bin ich bereit, Jesus zu vertrauen und dann aber auch wirklich zu gehen? Und er gibt dir die Kraft im Gehen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass du nicht denkst, ja, wenn ich nicht die Kraft vorher habe, kann ich auch nicht gehen. Nein, du wirst die Kraft nie bekommen, wenn du nicht gehst. Das ist wie mit einem Fahrrad und dem Dynamo. Du musst natürlich wissen, dass die ersten 2 Meter vor dir gerade Fläche sind und du nicht gerade beim Straßengraben stehst, ne? Aber das weißt du ja, das siehst du. Dann musst du dich aber aufs Fahrrad setzen und erstmal fahren. Indem das Rad sich dreht, kommt auch das Licht und dann siehst du wieder mehr. Und so ist das auch hier, wenn Jesus dich sendet, dann geh. Und er wird dir die Kraft geben, die du dann brauchst. Also du siehst, wie der Weg ist, den uns diese Stelle hier und Jesus leitet. Als erstes, geh zu Jesus, dass er der Herr deines Lebens ist, das hast du ihm sowieso schon gesagt, aber sag es ihm ruhig nochmal. Geh zu Jesus und sag ihm deine Not. Und geh zu ihm und sag, Herr, mit dir möchte ich das, das will ich, aber ich kann es nicht allein. Und was Jesus dir dann sagt, das tu. Und das wird dein Leben verändern.